Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich lese noch einmal den Predigttext aus Lukas 18 nach der Luther-Übersetzung. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort die Richtung zeigst. Hilf uns, nach deinem Willen zu fragen und ehrlich vor dir zu sein. Amen. Liebe Gemeinde, gibt man im Internet in die Suchmaschine den Begriff Pharisäer ein, dann kann man entweder auf Bedeutung klicken oder auf Rezept. Unter Rezept ist ein Getränk zu finden, gesüßter Kaffee mit Rum und einer Schlagsahnehaube. Dazu noch die Legende der Entstehung. Demnach soll im 19. Jahrhundert auf einer friesischen Insel mal eine Taufe gefeiert worden sein. Der Pastor war natürlich auch zum Kaffeetrinken eingeladen und er blieb. Leider. Denn er trank keinen Alkohol und die Familie und die anderen Gäste hatten Respekt vor ihm und deswegen mieden sie auch jedes starke Getränk, also zumindest in seiner Gegenwart. Also kam die Gastgeberfamilie auf die Idee, in den Kaffee einen guten Schuss Rum zu geben. Und damit man den Rum in dem heißen Kaffee nicht riechen kann, das alles mit einer Sahnehaube abzudecken. Nur der Pfarrer, der bekam natürlich keinen Rum in den Kaffee. Im Lauf der Zeit wurden die Gäste immer lustiger und der Pfarrer misstrauisch. Dann kostete er doch von dem Kaffee seines Nachbarn und soll daraufhin ausgerufen haben: Oh, ihr Pharisäer! Und so ist das Getränk zu seinem Namen gekommen. Mit dem Begriff des Pharisäers verbinden wir fromme Heuchelei und Scheinheiligkeit. So tun, als ob man Kaffee trinkt und sich dabei doch einen Rum nach dem anderen reinkippen. Aber woher kommt eigentlich diese Assoziation? Und was ist ein Pharisäer, den Jesus in seiner Beispielgeschichte meint? Der Begriff kommt von dem hebräischen Wort für Abgesonderte. Und wovon haben sie sich abgesondert? Dazu ein kurzer Rückblick in die Geschichte. Die bis dahin stärkste Krise hat das Judentum im 6. Jahrhundert vor Christus erfahren, durch die Wegführung nach Babylon. Sie mussten ihr verheißenes Land Israel verlassen und wurden verschleppt. Aber wie konnte das sein, dass die Babylonier Jerusalem eingenommen haben? Und wieso hat Gott zugelassen, dass der Tempel zerstört wird? War er doch nicht der stärkste Gott? Wie konnten sie nun ihrem Gott weiterdienen in einem fremden Land ohne Tempel und ohne Opfer? Diese Fragen beschäftigten viele. Und genau in dieser Zeit im Exil sind viele Texte aufgeschrieben worden, bis dahin nur mündlich überliefert. Und die gelehrten Juden und Priester kamen zu dem Schluss: Um unserer Sünden willen hat Gott uns aus unserem Land vertrieben. Wir sind selbst schuld, weil wir Gottes Gebote nicht gehalten haben. Dabei hat er uns doch immer wieder gewarnt durch die Propheten, aber wir haben nicht gehört. Nach der Rückkehr ins Land wollten sie das um jeden Preis verhindern. Das soll nicht nochmal passieren. Es gab eine ganze Gruppe von Frommen, die Ältesten, die weitere Gebote aufstellten. Und das Gebot von Gott, das wollten sie schützen damit. Im Lauf der Zeit gab es eine weitere Bedrohung von außen, die Herrschaft der Griechen. Sie duldeten keine andere Religion als die ihre. Überall stellten sie Zeus-Statuen auf. Jüdische Traditionen und die Verehrung Gottes, die wurden teilweise verboten, sogar unter Todesstrafe gestellt. Und wieder gab es eine Gruppe von frommen Männern, die sich dagegen wehrten und die für ihren Glauben kämpften. Für kurze Zeit haben sie sogar erreicht, dass sie unabhängig leben können. Aus diesen Gruppen haben sich die Pharisäer entwickelt. Sie schlossen sich in einer Art Genossenschaft zusammen, studierten eifrig in der Bibel und diskutierten über die Auslegung der Gesetze auch im Alltag. Und dabei war es ganz egal, aus welcher Familie sie stammten, was für einen Beruf sie hatten. Jeder konnte dazukommen. Der soziale Status war egal. Sie verpflichteten sich zur Einhaltung von bestimmten Reinheitsvorschriften und auch zur Abgabe des Zehnten. Gott sollte sie nicht noch einmal bestrafen und aus dem Land vertreiben, weil sie die Gebote nicht achteten. Sie wollten wirklich heilig und fromm leben, so wie Gott das erwartete von seinem Volk. Und sie wollten sich auch auf das Kommen des Messias vorbereiten. Sie sehnten sich danach und warteten auf das Reich Gottes. Und damit meinten sie, dass weder Griechen noch Römer im Land herrschten, sondern ein von Gott eingesetzter König. So ein König wie David. Also eigentlich ist das doch gut, oder? Also vorbildlich geradezu. Von einem jüdischen Rabbi aus dieser Zeit ist die Lehre überliefert, dass Gott sein Volk wirklich erlösen und seinen Messias schicken würde, wenn sie alle nur 2 Sabbate lang vorschriftsmäßig leben würden. Und wenn man das weiß, dann kann man etwas besser die Motivation verstehen, warum sie so versessen darauf waren, dass der Sabbat nicht gebrochen wird. Und weil sie nach so strenger Ordnung lebten und im Allgemeinen es auch nicht mit den Römern hielten, hatten sie Achtung im Volk. Und zwar mit Recht, oder? Ja, das war teilweise berechtigt, aber wie es eben bei uns Menschen so ist, die Motivation, warum einer etwas tut, das kann man nicht ansehen. Bei manchen war es wirklich der Wunsch, Gott zu gefallen und sich auf den Messias vorzubereiten. Bei einem anderen aber vielleicht vielmehr die Sehnsucht nach Anerkennung und Ansehen von Menschen und nicht von Gott. Oder die egoistische Selbstbezogenheit, sich nichts schenken zu lassen, auch nicht von dem Höchsten und sich alles selber zu verdienen. Oder ein eigentlich geringer Selbstwert, den man mit Einhaltung besonders strenger Regeln ein bisschen aufpolieren konnte. Oder indem man einfach auf andere herabblicken konnte. Also ursprünglich eine gute Absicht, aber in der Umsetzung menschelt es so sehr, dass alles mehr Schein ist als Sein. Wie schnell wird aus einem frommen und gerechten Menschen ein Scheinheiliger? Und die Zolleinnehmer? Heute sind Zöllner ja Beamte, also Staatsangestellte, dem Ministerium unterstellt. Naja, früher haben sie ja auch mit der Regierung zusammengearbeitet. Aber das war eben die Besatzungsmacht, die verhassten Römer. Alle möglichen Zölle konnten durch die Landesherren erhoben werden. Und diese verschiedenen Zollstationen wurden wahrscheinlich an den Meistbietenden für ein Jahr verpachtet. Der hatte dann einen festen Betrag an die Römer abzuliefern. Aber was er darüber hinaus nahm, das war für seine eigene Tasche bestimmt. Und das kontrollierte keiner. Also nahmen sie oft viel mehr, als eigentlich angemessen war. Sie galten als korrupt und skrupellos. Außerdem hatten sie ja auch durch die Tätigkeit Umgang mit den Römern, also Heiden, und waren dadurch unrein. Aber wem erzählt Jesus eigentlich diese Geschichte? Ganz am Anfang im Text, da heißt es, er sagte zu einigen seiner Zuhörer, die überzeugt waren, selbst fromm und gerecht zu sein und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Leuten, die sich selbst sicher waren, dass sie nach Gottes Willen lebten und dazu noch auf andere missbilligend herabschauten. Vielleicht waren da auch einige Pharisäer darunter, aber vielleicht auch andere. Menschen, die glaubten, dass sie keine Vergebung nötig hätten, weil sie immer gut und richtig handeln, weil sie nach den Geboten leben und ihre frommen Pflichten immer erfüllen. Kennst du solche Menschen? Selbstgerechte Menschen, die sich für perfekt halten, die darauf pochen, immer im Recht zu sein, alles richtig zu machen, und wenn nicht, naja, dann liegt es an den Umständen oder an den anderen. Also mir fallen sofort Beispiele dafür ein. Und je länger ich darüber nachdenke, da werden es sogar immer mehr. Geht's dir auch so? Aber Moment mal. Da muss ich auch denken, wie viel davon ist denn in mir? Wie oft habe ich denn so gehandelt, so selbstgerecht, so anmaßend und habe andere verletzt, ohne es vielleicht auch nur zu bemerken? Bin ich nicht manchmal auch so überzeugt, richtig zu handeln und werde dann arrogant? Vielleicht sind diese einigen Menschen, zu denen Jesus spricht, gar nicht so wenige. Nicht nur eine ganz bestimmte Gruppe. Und ich selbst, ich zähle doch auch oft genug dazu. Wie oft überhebe ich mich innerlich über andere, weil sie meinen Erwartungen nicht entsprechen oder weil sie eine andere Meinung haben oder weil sie sich eben nicht so verhalten, wie ich es für angemessen finde. Und wie ist es nun in der Geschichte, die Jesus erzählt? Da gehen also ein frommer Pharisäer und ein Zöllner, der vielleicht noch nicht mal wirklich rein ist, zum Tempel hinauf. Beide wollen beten. Beide wollen mit Gott reden und tun es auch. Zuerst der Pharisäer. Er dankt Gott. So beginnt er. Ich danke dir, Gott. Das ist kein bitte gib mir dies oder das, sondern ein Dankgebet, oder? Aber ist es ehrlich? Ist es wirklich ein Herr, ich danke dir, dass ich ein gutes Elternhaus hatte und dass mir deine Gebote schon früh vermittelt worden sind? Ich danke dir, dass du mich versorgst und dass ich darauf vertrauen kann, dass mein Einkommen reicht und ich nicht auf den Besitz meiner Nachbarn schielen muss? Nein, ehrlich ist es nicht. Und es spricht auch nicht wirklich Dankbarkeit aus diesen Worten, vielmehr Stolz. Ich bin besser als die anderen. Ich lebe nach den Geboten und habe mir das Reich Gottes selbst verdient. Schließlich faste ich sogar zweimal in der Woche, nicht wie die anderen nur zweimal im Jahr. Und das musst du Gott schließlich auch belohnen. Und den Zehnten, den gebe ich nicht nur von dem, was ich selber verdiene, sondern auch noch von dem, was ich kaufe. Man weiß ja nie, ob die Vorbesitzer das richtig gemacht haben. Ich will nicht, dass Gott sich darüber beschweren könnte, dass ich unrechtes Gut besitze. Also ich habe alles richtig gemacht. Und der da, dieser Zöllner, der macht wahrscheinlich alles falsch. Danke, dass ich besser bin als der da. Gott, du kannst doch wirklich stolz auf mich sein. Und wie betet der Zöllner? Er traut sich gar nicht richtig. Er steht weit weg, weil er sich schämt. Er steht nicht vor Gott skrupellos und fordernd, wie vielleicht schon manchmal vor seinen Kunden. Er weiß, er kann nichts bringen. Nichts nützt ihm sein vieles Geld, sein Ansehen unter seinesgleichen, seine Macht über andere in seiner Stellung. Er findet kaum Worte, steht da mit gesenktem Kopf und bittet um Vergebung. Verlangen oder gar befehlen kann er nicht. Er hat erkannt, ich bin ein Sünder. Ich bin voller Schuld. So viel habe ich falsch gemacht. Es tut mir so leid. Ich schäme mich. Dein Urteil über mich, Gott, das ist gerechtfertigt. Ich bitte dich nur, sei mir gnädig. Vergib mir, weil du barmherzig und geduldig bist. Ein ehrliches Gebet. Eine demütige Haltung. Der Zöllner meint auch, was er sagt. Ich selber kann gar nichts bringen. Nur deine Gnade, Gott, die kann mich noch retten. Hätten wir die beiden beim Beten beobachten können, was hätten wir da wohl gesehen? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir sehen eben nur den äußeren Schein und auch den nur stückweise. Sei also vorsichtig mit deinem Urteil über andere. Wie schnell kannst du in Hochmut und Stolz verfallen? Gott aber widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und Hochmut oder Demut, das kann man nicht immer äußerlich unterscheiden. Gott sieht das Herz. Und so urteilt Jesus, dem Zöllner ist seine Schuld vergeben, weil er ehrlich ist. Aber der Pharisäer, der ist unberechtigt so selbstsicher, denn er kann mit seinem Hochmut nicht vor Gott bestehen. Und was lernen wir nur daraus? Immer schön bescheiden bleiben, nicht mit unseren eigenen Leistungen angeben oder man kann sich wirklich nie sicher sein. Nein. Erst einmal vor Gott und mir selbst darf ich wirklich ehrlich sein. Ich brauche Gott nichts vorzumachen und ich brauche ihm auch nicht die anderen vorhalten nach dem Motto, schau dir mal die an, da bin ich doch viel besser. Er kennt mich doch. Und er sieht mich. Ihm muss ich nichts beweisen. Da kann ich meine Masken absetzen und da muss ich auch keine anderen Rollen spielen. Meine Schwäche, die kann ich ihm bringen und meine Verletzlichkeit. Er weiß ja sowieso darum. Und dass er mich annimmt und mich liebt, das ist sein Geschenk an mich. Das kann ich mir nicht verdienen. Das kann ich mir einfach nur schenken lassen. Und dann muss ich auch nicht mehr selber groß tun, denn dann werde ich ja von ihm groß gemacht. Wenn ich zu Gott komme mit leeren und offenen Händen, dann kann er sie mir füllen. Und das ist viel besser als das, was ich selber in meine Hände legen würde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.